Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin zurzeit ziemlich angenervt, sage ich jetzt mal, von meinem LinkedIn-Stream. Da steht immer noch, nach all den Monaten, nach all den Jahren drin, dass ja die meisten Leute, 95% von dem, was ich lese, das sind die schärfsten Rettiche auf dem Feld und es geht nur bergauf und es werden nur Cases gezeigt, wie Kunden geholfen wurde und wie alles nach oben geht. Das ist okay, weil es funktioniert halt so. Kein Mensch wird irgendjemand oder wird Kunden akquirieren, wenn er von irgendjemand liest, dass alles scheiße ist, sondern Leute kaufen von erfolgreichen Leuten. Das weiß ich auch. Und dennoch bin ich auf der Seite der Agenturen und denke mir, Mensch, wenigstens so ein Hauch an Realität, das könnte doch das Netz auch mal vertragen. Gerade so Plattformen wie LinkedIn, wenn da ein bisschen mehr Realität irgendwie einziehen würde, dann wäre das doch ganz cool. Und wir wissen doch alle, dass es so geil aktuell nicht ist. Also, was bleibt mir anderes übrig, als ja selbst den Ball in die Hand zu nehmen und ein bisschen darüber zu reden, wie ich denke, wie die Agenturlandschaft aktuell aussieht. Und die sieht halt nicht so geil aus, dass alles nach oben geht und dass alles super performt, sondern wir befinden uns in einer ziemlichen Krise, muss man einfach so sagen. Und es geht doch darum, wie ich jetzt mit der Krise umgehe und wie ich mich als Agentur, wie ich mich als Freelancer, wie ich mich als Inhouse-Abteilung aufstellen kann, um ja morgen noch in diesem Markt agieren zu können. Und ich will mich heute einfach mal darauf ein bisschen ja spezialisieren, wie die Agenturlandschaft aus meiner Sicht aktuell aussieht und will ja ehrlich mit euch sein. Ich will nicht so viel Blabla reden, sondern will einfach das, was so auf mich einströmt, was ich so mitkriege, was ich aus Gesprächen mitkriege, ja mal reflektieren und euch entweder die Augen öffnen oder euch ein paar Inspirationen für die Zukunft geben oder euch auch langweilen, wenn ihr das alles schon längst auf dem Schirm habt. Aber ich glaube das gar nicht so, sondern ich habe eher das Gefühl, dass viele Leute einfach da draußen das nicht wahrhaben wollen oder den Kopf in den Sand stecken oder einfach so in ihrem Schema F drin sind von Erfolgskommunikation, dass das einfach nicht mit reinpasst, weil sich das bewusst zu machen, das macht ja auch was mit Menschen. Das gebe ich ja gerne zu. Aber dennoch glaube ich, ja, sehe ich meinen Job zumindest darin, einfach mal ein bisschen kritisch die Sache auch zu beleuchten, um nicht jetzt diesen großen Abgesang zu feuern, dass SEO tot ist und dass Online-Marketing-Agenturen jetzt nicht mehr eine Zukunft haben können, sondern um wirklich eine Möglichkeit zu geben, einen Raum zu schaffen, dass die Agenturen von morgen einfach sich am Markt gut etablieren können und gerade kleineren Agenturen, die vielleicht hier über diesen Podcast stolpern, einfach die Möglichkeit zu geben, sich für den Markt von morgen einfach vielleicht besser aufstellen zu können, was nicht nur auf Basis meines Podcasts passieren muss, sondern ich sehe mich da nur als Baustein, sondern es ist einfach eine Inspirationsmöglichkeit, um sich da zu bewegen. Ich glaube, das ist der reife Umgang damit und ich sehe da zumindest nichts anderes. Ich habe zumindest auch für meine Person nie anders gemacht. Also gucken wir mal einfach, wo ist denn der Markt aktuell? Ja, wo stehen wir mit den SEO-Agenturen? Und es ist ja unglaublich schwierig, im Bereich der SEO oder allgemein auch Online-Market-Agenturen, Marketing-Agenturen, alles über einen Kamm zu scheren, weil es sehr speziell ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der Bereich ist so geteilt zwischen Agenturen, die so bis 20 Mann sind. Ich glaube, das ist so die magische Grenze. Nur wenige Agenturen schaffen es über diese Grenze von 20 Leuten rüber. Also ich habe jetzt Mann und meine natürlich auch Frau, über 20 Mitarbeiter rüber geschafft, weil die Hürden, die daraus entstehen, ja mannigfaltig sind und das wahrhaftig nicht leicht ist. Ich selbst bin an dieser Hürde gescheitert, bin jetzt im Nachhinein sogar dankbar, dass ich gescheitert bin, weil ich das, was ich da jetzt erlebe von den Agenturen, die größer sind als 20 und dann in den Bereich meinetwegen 30, 40, 50, 100, 200 gehen, da möchte ich diese Probleme überhaupt nicht in meinem Leben haben, die die da aktuell haben. Und deswegen bin ich froh darüber, aber will euch auch nicht so erzählen, dass es eine bewusste Entscheidung war, sondern das Leben hat mich dahin gebracht, mit all meinen Entscheidungen und auch Fehlentscheidungen, wo ich jetzt gerade bin. Und ich bin damit zufrieden, aber Ich weiß ja natürlich auch nicht, wenn ich die Entscheidung richtig getroffen hätte, wo ich dann gelandet werde. Aber ich will einfach nur diese Grenze einziehen. Also so diese Welt bis 20 Leuten und dann diese Welt 20 Leute plus eben auch ins ganz Große irgendwie mit rein. Wie sieht denn da die Welt aus? Will so ein bisschen die Randbereiche beleuchten auch. Also in dem Bereich Freelancer, was entwickelt sich da? Viele Freelancer tun ja so, als ob sie Agenturen sind. Manche sind auf dem Weg zu Agenturen und müssen da auch Entscheidungen treffen. Und es betrifft natürlich am Rande auch so ein bisschen die Inhouse-Abteilung, die auch natürlich betroffen sind von dieser ganzen Veränderung am Markt. Und die müssen auch reagieren. Die funktionieren vielleicht nicht so wie jetzt Agenturen an sich, weil sie ja an einem Produkt oftmals hängen, was skaliert werden kann und was deutlich höhere Margen erwirtschaftet in der Regel, als jetzt so Geschäftsmodelle, die Zeit gegen Geld verkaufen. Aber ich glaube, auch die müssen sich bewegen und für die kann es auch ganz interessant sein. Faktisch bewegt sich gerade Mitarbeiter, die bewegen sich ja alle in einem Personalkarussell und da macht es ja immer Sinn, Entscheidungen treffen zu können, wo ich jetzt hingehe. Weil es ist ja so, dass du bei der Campix stehen könntest und dich jetzt irgendeiner von den Qualitäten einer Agentur, also du bist Inhouser und dich will einer von den Qualitäten einer Agentur überzeugen. Das wird ja immer noch passieren. Und dann Entscheidungen entsprechend treffen zu können, wie der Markt sich entwickelt, das ist schon, glaube ich, für jeden Mitarbeiter auch mega interessant. Okay, fangen wir mal an. Ich will nochmal einen kleinen Disclaimer geben. Das, was ich hier sage, ist natürlich nur meine Meinung. Das basiert ein bisschen auf vielen Unterhaltungen, die ich auch mit anderen Agenturchefs hatte. Aber es bleibt meine Meinung und meine Perspektive. Das heißt, wenn du da eine andere Perspektive hast, gerne. Ich habe sowieso nicht den Anspruch, dass ich jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefuttert habe. Sondern es ist eine Perspektive, die kann dir was bringen, die kann dir aber also grundsätzlich bringt sie dir eine Perspektive, mehr nicht. Ja. Und die kann aber ja trotzdem lohnend wert sein. Ich bin zumindest jemand, der sich gerne diese Perspektiven von anderen anhört, weil sie meine Entscheidungsfindung einfach ja bereichert. Nicht immer mich dazu führt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber mein Range ist einfach ein bisschen größer und ich fühle mich oftmals einfach besser dabei. Ja, wohin driftet der ganze Markt? Also ich will mal sagen, es gibt ja so den Markt, es gibt die wirtschaftliche Entwicklung und es gibt Disruptionen, die am Markt unterwegs sind. Und da möchte ich es auch mal so ein bisschen teilen. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass wir in Deutschland ja jetzt wirtschaftlich im dritten Jahr des wirtschaftlichen Nichtwachstums stecken. Also wir unser Bruttoinlandsprodukt einfach jedes Jahr reduziert haben, faktisch in der Rezession sind. Das ist natürlich bedingt ein bisschen durch Corona, aber auch bedingt dadurch, dass wir, glaube ich, als Wirtschaft schon sehr stark am Limit auch gearbeitet haben, also sehr leistungsfähig waren und manche Märkte einfach auch gesättigt sind und wir natürlich intern auch Probleme einfach haben. Und ich sehe da die Probleme nur begrenzt in dem Bereich Migration. Ich glaube, den Bereich müssen wir einfach in den Griff bekommen, ja, aber der ist nicht ursächlich dafür, dass es der Wirtschaft jetzt schlechter geht in Teilen, sondern da ist Migration eigentlich förderlich. Aber grundsätzlich bin ich dafür, dass das reguliert wird. Das ist ja ein heilloses Durcheinander. Und ich glaube, wenn wir jetzt über die Agenturlandschaft reden, dann will auch keiner ein heidenloses Durcheinander in den Agenturen haben, weil das auch ins Chaos führt. Sondern alles muss irgendwie geregelt werden in den Bahnen, die man denn verfolgt. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Bürokratie ein Riesenhemmnis ist. Und ich glaube, da sind wir Deutsche wirklich Spitzenreiter. Wir haben aus allen Unfällen, die irgendwann mal passiert sind, immer so eine irgendwas abgeleitet, dass wir als Staat die maximale Sicherheit für die Bürger liefern wollen. Und das geht natürlich nur bedingt. Du kriegst erstmal sowieso gar keine maximale Sicherheit für die Bürger hin. Und wenn du dann irgendwann eine Tendenz hast, alles zu bürokratisieren und zu regeln, dann hast du erstmal so eine Gesellschaft, die eher so, ja, der Staat regelt das schon von mir, so ein Bewusstsein für mich erzeugt und eher so ein, ja, so ein Bütteltum, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist das, was wir nicht brauchen. Wir brauchen eine Aufbruchstimmung. Wir brauchen Leute, die selbstbewusst sind, die mitdenken. Chefs, die auch die Möglichkeit geben, dass Mitarbeiter auch mal eine Verbesserung einbringen können. Dass es sowieso einen respektvollen Umgang miteinander geht und dass es nicht immer nur um Knete geht. Ich glaube, das ist schon wichtig. Aber feststellen muss man, wir sind im dritten Jahr der Rezession und andere europäische Staaten haben diese Rezession nicht erlebt. Sicherlich auch, weil sie vorher schon nicht auf ihren Staatshaushalt so sehr geachtet haben und die Verschuldung nach oben getrieben haben. Wir hingehen, haben dagegen ja irgendwie eine Bremse im Staatshaushalt. Und das heißt, bei uns ist alles gedeckelt. Wir haben eine Schuldenbremse. Das ist das Wort, was mir eben gerade nicht eingefallen ist. Und das hat uns natürlich dazu gebracht, dass wir ja immer sehr gut mit dem Staatshaushalt ja mehr oder weniger umgegangen sind. Zumindest unsere Staatsverschuldung eigentlich immer mehr zurückgegangen ist. Hat aber auch dazu geführt, dass wir nicht in die richtigen Bereiche investieren konnten. Und wir haben oftmals auch an den Bereichen gespart, die nicht dazu führen, dass wir so als Staat leistungsfähiger wären. Und da muss eine Menge gemacht werden. Ich bin da guter Dinge. Wir haben ja jetzt irgendwie einen Koalitionsvertrag. Natürlich fangen alle schon wieder an, da draußen den auseinanderzunehmen und zu zerpflücken. Aber ich bin schon der Meinung, ey, lass die Leute doch erstmal machen. Und ich bin jetzt auch nicht so super glücklich mit jedem Move von Herrn Merz gewesen. Ich glaube, hätte man so eine Firma geführt, dann ist das irgendwie mit dem Enthusiasmus der Mitarbeiter auch ein bisschen schwierig. Aber ja, vielleicht führt das alles dahin, dass wir uns in Deutschland irgendwie ein bisschen drehen und bewegen und dass wir wieder eine Leistungsgesellschaft werden, die auf dem doch immer härter werdenden Weltmarkt einfach auch wieder gut konkurrenzfähig ist und die Firmen hervorbringt, die einfach auch gut wirtschaften für unser Bruttosozialprodukt. Und man muss ja mal sagen, dass so Staaten wie Frankreich, Italien oder auch andere südliche Länder, dass die natürlich kein negatives Wachstum hatten, so wie wir, weil sie eben sehr viel auf Schulden auch gebaut haben. Gerade Italien ist ja da so Vorreiter. Und wenn wir jetzt irgendwie in die Schatulle greifen und jetzt hier mit dem Rüstungspaket, also faktisch unbegrenzt, oder mit dem Infrastrukturpaket, jetzt hier 500 Milliarden irgendwie mal auf den Tisch legen für 10 oder 12 Jahre, haben sie ja, glaube ich, erweitert auf 12 Jahre. Ich glaube, dann sind wir schon in der richtigen Richtung unterwegs, ohne unsere Staatsverschuldung so hoch zu treiben, wie es diese Länder haben. Also eigentlich ist alles angerichtet. Es gilt einfach nur so auch im Kopf ein bisschen so die Stimmung einfach umzulegen, dass wir so eine positive Aufbruchsstimmung hinbekommen. Wir hatten das mal, als die Ampelkoalition losgegangen ist, hatte ich so das Gefühl, dass die Stimmung in der Wirtschaft so ein bisschen da war und bei jedem Einzelnen auch da war. Aber das kippte natürlich ziemlich schnell. Jetzt ist eine neue Chance da und wir haben jetzt die Möglichkeit, das alles zu zerreden, weil wir irgendwie klickgeil sind, oder wir können eben sagen, okay, vielleicht ist das der Anfang davon, dass wir alle mal anpacken und jetzt in diesen Reigen der Weltwirtschaft irgendwie neu positionieren und uns auch gewisse harte Ellbogen aneignen, damit wir da auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Also die Weltwirtschaft verändert sich total, die nationale Wirtschaft auch dementsprechend, und die Weltwirtschaft verändert sich total, weil dieser Silberlocke da drüben in Amerika einfach, ja, muss man sagen, die Welt in den Abgrund führt. Der Abgrund hört sich vielleicht ein bisschen stark an, weil das immer so ein Fass ohne Boden ist, aber zumindest für eine weltweite Rezession sorgen kann. Und das wird ja nicht am Ende des Tages dazu führen, dass wir in Deutschland dann aus der Rezession rauskommen. Kommt ein bisschen darauf an, wie wir uns anstellen. Ich glaube ja grundsätzlich an die Agilität der Deutschen. Und vielleicht kann man das ganz gut kompensieren, indem man mit Südamerika, mit anderen Märkten, vielleicht auch Afrika oder so, einfach zu mehr wirtschaftlichen Handel kommt, dass man das ausgleichen kann, würde ich mir zumindest wünschen, weil die Zuverlässigkeit von Amerika, die können wir, glaube ich, ad acta hängen für die nächsten 4 Jahre. Was der Typ da macht, zerkloppt ja so viel Tafelsilber und Vertrauen, dass das auch, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten nicht so schnell wieder repariert werden kann, egal ob Demokraten jetzt irgendwie nach 4 Jahren wieder ans Ruder kommen. Ja, ich glaube, diese Nachkriegsära von die Amerikaner sind irgendwie der Wertegarant für den Westen, und das, was ich als Ideal persönlich auch so im Kopf hatte und wie ich groß geworden bin, das zerkloppt der Typ da drüben gerade, und das finde ich sehr, sehr schade. Ja, führt aber auch dazu, dass die Weltwirtschaft natürlich so ein bisschen ins Struggeln gerät, Und damit wird alles nicht so richtig gut. Und das führt in jeder Instanz dazu, dass auch die Agenturlandschaft irgendwie ja unter den wirtschaftlichen Schwächen leiden wird. Und ich glaube, was unter Corona noch so war, dass die Zusammensetzung der Agenturkunden dazu geführt hat, dass ja Gewinner und Verlierer sich irgendwie ausgeglichen haben und diese Mehrumsätze, die bei den Gewinnern stattgefunden haben, immer noch zu einem Ausgleich geführt haben, ist es jetzt natürlich so, dass es auf breiter Front jetzt Leute treffen wird, entweder durch die Rezession, die wir im Inland haben, oder jetzt dadurch, dass bestimmte Leute, die jetzt vielleicht noch vorher wirtschaftlich gut dastanden, durch die Zölle von Amerika irgendwie getroffen sind und da irgendwie das ins Struggeln gerät. Und jetzt ist natürlich eine große Abgrenzung da zwischen den großen und den kleinen Agenturen. Die Agenturen, die ihre Hausaufgaben schon gemacht haben, die großen Agenturen, die immer nur auf Wachstum gesetzt haben. Das heißt, die, die immer auf Wachstum gesetzt haben, die großen Agenturen, die werden, glaube ich, am stärksten betroffen sein, weil ja jetzt alles zusammengestrichen werden muss, was zusammengestrichen werden kann, um sich auf den Pfad der Effizienz wieder zu begeben. Vorher hieß es einfach nur Taschen auf und alles einkaufen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also damit meine ich speziell die Agenturen, die eben in Verbünde reingegangen sind, in Agenturgruppen reingegangen sind, weil Investoren da viel Geld reingedrückt haben und es ja meinetwegen würde ich jetzt mal sagen, 2-3 Jahren wirklich so war, dass da die große Einkaufskolonne durch die Agenturwelt gegangen ist. Die werden sich natürlich neu orientieren müssen. Da werden viele Sachen zusammengestrichen werden. Da weiß ich auch, dass viele Sachen zusammengestrichen werden und bei manchen wird es auch in die Pleite führen. Wir hatten in der letzten Woche das Beispiel von DTLM, eine Agenturgruppe, wo zum Beispiel bekannte Namen wie SEO2B oder Bell Boone als Affiliate-Netzwerk oder NetGrade als Agentur drin waren, wo dieses Konstrukt ja da schon für so gesorgt hat, dass da Insolvenz angemeldet werden musste mit all den Einzel-GmbHs, die da auch drin sind. Ich weiß natürlich nicht, wie wirtschaftlich jetzt die einzelnen Agenturteile waren. Hinten raus hat es aber dazu geführt, dass die Gesamtgruppe Insolvenz angemeldet hat. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob bestimmte Teile rausgekauft werden können, weil eine Wirtschaftlichkeit da war. Ich bin da nicht so in den Zahlen direkt drin, habe mir das auch nicht angeguckt, weil es für mich einfach so widerspiegelt, wie der Markt aktuell tickt. Und es schon schwierig ist, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, der Markt sich verändert, dann ja irgendwie dein Schiff am Laufen zu halten, wenn halt die Zinsen hochgegangen sind, wenn der Markt irgendwie in die Rezession läuft und wenn jetzt auch noch die Weltwirtschaft dazu kommt, dann ist das nicht so leicht. Und ja, wenn ich mir manche Köpfe da so angucke, dann ist es so, dass man immer wieder feststellen muss, dass es ja daran am Ende auch liegt. In vielen Agenturen sitzen Leute, die jetzt nicht BWL oder VWL studiert haben oder Eltern hatten, die ja selbst Unternehmer waren und man so die Grundzüge von Unternehmertum lernen konnte, sondern viele sind im Learning by Doing da reingeschlittert, haben sicherlich eine Menge gelernt, aber wie man so in Extremsituationen eben auch wieder für Effizienz sorgt, das haben die meisten nicht gelernt. Und da nehme ich mich auch nicht aus. Also ich bin jetzt hier seit Corona durch eine harte Schule gegangen und habe ja vorher auch nur mit Growth agiert und habe natürlich die Shell-Schrauben so ein bisschen probiert zu verstehen, wie man denn gut wächst, wie man die richtigen Leute einstellt und bin daran ja schon gescheitert in vielen Bereichen. Und jetzt die andere Richtung anzugehen und dann einfach ja so ein Gesundschrumpfen hinzubekommen bis zum gewissen Level, das muss man auch lernen. Das ist gar nicht so einfach. Und dabei kannst du auch unglaublich viel Schrittfehler machen. Ich habe in der letzten Ausgabe schon gesagt, dass für mich so ein Schlüsselmoment einfach die Beobachtung der Liquidität ist, eine Liquiditätsplanung. Das ist ja sowas, was man in BWL sicherlich lernt, aber nicht in der Praxis lernt, sondern das in der Theorie irgendwie mitbekommen hat. Und wenn du dich gesund schrumpfst und einfach für mehr Effizienz sorgst, dann hast du natürlich viele Parameter, die runtergehen. Du hast vielleicht weniger Mitarbeiter, du hast weniger Umsatz dadurch. Aber du guckst ja immer darauf, ob der Gewinn, der daraus entsteht, noch im Verhältnis dazu deutlich höher ist. Das ist ja eine Effizienzsteigerung. Das heißt, du musst eine Liquiditätsplanung haben, die es dir ermöglicht, genau das umzusetzen und immer dein Ziel im Blick zu haben. Und das ist gar nicht so einfach in einer Phase, die du denn hast, die ja immer nur nach unten zeigt. Das ist psychologisch anspruchsvoll und das ist nichts, was ich so in irgendwelchen Büchern gefunden habe für Unternehmertum, für Dummies. Das stand da nicht drin. Das muss man am eigenen Leib erfahren. Und wenn das natürlich so ist, dass die Leute das nie gelernt haben, dann kann das natürlich in so harten Phasen jetzt dazu führen, dass Fehlentscheidungen getroffen werden und dass Leute dann in die Insolvenz wandern, weil auch Entscheidungen vielleicht schlecht oder Entscheidungen auch zu spät getroffen werden. Und nichts davon ist ein Vorwurf, sondern das ist so, wie es ist. Und das kann jeden treffen, muss man mal ehrlicherweise sagen. Mir ist sowieso dieser ganze Umgang mit dem Thema Insolvenz und so ein bisschen suspekt, weil auch als wir den Artikel jetzt letzte Woche zu dem zu der Insolvenz von Detail M geschrieben haben, wo eben CO2B und Bellboon und Netgrade und so drin waren, da habe ich schon gesehen, dass da wieder eine Menge Häme drin war, so nach dem Motto, ja, konnte man das schon sehen und ich wusste alles vorher besser und ist ja klar, dass die Leute, die da waren, irgendwie das nicht, das Boot nicht wuppen konnten. Da geht es gar nicht darum, wie man sich fühlt, wenn man in die Insolvenz geht. Und das zeigt ja schon ein bisschen davon, dass bestimmte Parameter einfach nicht da sind. Weil natürlich ein Riesentreiber für Veränderungen ist das Bewusstsein darüber, wie es sich anfühlt, wenn du in die Insolvenz gehst. Wenn sie denn da ist, schlimm genug. Aber Leute, die einfach mal an dem Türchen Insolvenz gerochen haben, und ich glaube, das sind die meisten, die unter Corona zum Beispiel Druck hatten, mich eingeschlossen, die werden ja gemerkt haben, dass das psychologisch nicht einfach so durchläuft und dass man nicht damit auskommt. Ich habe mir auch lange Zeit eingeredet, dass das ja ausreichend ist, dass die GmbH irgendwie ja mich als Privatperson schon abfedern und absichern wird. Aber darum geht's. Es geht gar nicht um Geld. Da wird die GmbH in der Regel schon seine Funktion erfüllen, sondern es geht ja um sozialen Stand. Es geht darum, dass man vielleicht viele Jahre seines Lebens investiert hat und dann die Scherben seines Handelns da sieht. Da ist ja unglaublich viel, sind Themen mit Selbstbewusstsein und Minderwertigkeitsgefühlen später, auch im Umgang mit seinem privaten Umfeld. Viele Sachen, die dich dazu bringen können, in den Burnout zu wandern oder auch andere Gedanken noch zu haben, das ist unglaublich psychologisch. Und wer dann einfach nur so argumentiert, so nach dem Motto, ich hätte es schon besser gewusst und ich hätte es besser gemacht, da bin ich schon raus, Leute. Wirklich, das nervt mich einfach nur. Und ja, vielleicht ist das so ein Ding, so eine Reifheit, die man erst mit einem höheren Lebensalter hat. Aber ich glaube, dass ein gewisses Maß an Empathie einfach dazugehört, um diese Sachen überhaupt zu wuppen. Und ja, ich kenne unglaublich viele Geschäftsführer und Firmeninhaber, die diese Empathie haben. Und ich glaube, die ist Basisvoraussetzung, um das überhaupt wuppen zu können. Ja, also der Bereich von den großen Agenturen, die werden natürlich jetzt, wenn sie ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht haben, ihre Hausaufgaben machen. Und das Erste, was da passieren wird, ist, dass du Spreu von Weizen trennst. Die Agenturen sind im Wachstum immer so entstanden, dass mehr Aufträge da waren, als du Personal hast. Und dann hast du Personal eingestellt und hast nur mit anderthalb Augen eigentlich darauf geguckt, ob das so richtig passt. Und das wird sich jetzt rächen. Also dieser Blick auf Underperformer oder Leute, die irgendwie der Agentur gar nicht so richtig was bringen, der Blick wird verschärft werden und es wird durch den Druck einfach auch sehr viel klarer werden, wer die Underperformer sind. Und dann wird das zu entsprechenden Schritten führen, weil du wirst ja in der Agentur als erstes die Leute rausschmeißen, die eben underperformen, die eigentlich nur Däumchen gedreht haben in einer Agentur und vielleicht deine Luft weggeatmet haben. Die gibt es ja auch hundertprozentig. Und an die wird es natürlich rangehen. Da kann man natürlich sagen, naja, ist nicht schade drum. Und wenn du selbst Mitarbeiter bist, der so agiert hat, dann wirst du trotzdem deinen Chef hassen. Aber wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, weil du jetzt hier trotzdem weiter zugehört hast, obwohl du nur Mitarbeiter bist, dann ist es für dich vielleicht auch die Zeit, dich mal selbst zu hinterfragen, ob du nicht der Firma noch ein bisschen was mehr geben kannst, als du vorher bereit warst. Und das vielleicht proaktiv zu tun. Wenn du erstmal wartest, bis jemand dich anspricht und dir sagt, dass du gekündigt bist, dann ist ja zu spät. Wenn du aber jetzt schon anfängst, irgendwie den Schalter umzulegen und jetzt Gas zu geben, dann werden die Leute sich das vielleicht dreimal überlegen, ob sie dich entlassen oder nicht entlassen, weil sie schon noch High Performer brauchen und es neben dir, wenn du mal rechts und links guckst, auch andere Performer gibt, die du selbst vorher erkannt hast und die dann immer noch da sind und wo man dann wo es einfach berechtigt ist, mit dem Finger auf die zu zeigen. Und wenn ich jetzt schon diese Perspektive eines Mitarbeiters einnehme, dann ist natürlich vielleicht auch die Perspektive wieder unternehmerisch erlaubt, dass sich der Markt jetzt durch diesen Druck verändern wird. Also wir hatten ja jahrelang, jahrzehntelang vielleicht sogar einfach unglaubliche Nachfrage an Mitarbeitern im Online-Marketing. Das hat natürlich diese Welt getroffen, dass eigentlich in dem Bereich gar nicht linear ausgebildet wird und es gar keine richtigen Ausbildungslinien auch nach 20 Jahren nicht gibt für den Bereich Online-Marketing. Es gibt so ein paar Sterne da am Himmel, aber es gibt gar keine richtige Ausbildung. Und so sind unglaublich viele selbst ausgebildete Leute da, Leute, die Quereinsteiger sind, die sich Sachen intrinsisch beigebracht haben, wobei die eigentlich nie das Problem waren, sondern da sind viele Leute einfach reingerutscht. Und Leute, die da einigermaßen pfiffig waren, die haben die Nachfrage einfach genutzt, indem sie durch manchmal harte Leistungen, aber manchmal auch durch Däumchen drehen, einfach von Stelle zu Stelle gesprungen sind, einfach nur aufs Geld geguckt haben, weil sie ja wussten, dass der Markt das einfach hergibt. Also in sowas nimmt man denn in Fachkreisen Arbeitnehmermarkt. Und der wird jetzt so ein Ende finden. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist. Dieser Arbeitnehmermarkt war fürs Unternehmertum grundsätzlich nicht geil. Weil du gerade in Bereichen, und wir reden ja jetzt über SEO-Agenturen oder auch Online-Marketing-Agenturen, in einem Modell unterwegs bist, wo du Zeit gegen Geld verkaufst in der Regel. Und da sind die Margen nicht so hoch. Also du wirst vielleicht irgendwie als Agentur 20% Marge am Ende haben. Und wenn du Leute hast, die immer mehr Geld fordern, weil du da und die eben auch spüren, dass du davon abhängig bist, dann wirst du halt entweder dein Gewinn schmälern oder musst deine Preise immer weiter steigern, weil deine Kosten immer weiter steigen. Und das geht ja nur begrenzt, weil irgendwann werden Kunden auch sagen, nee, das kriege ich bei einer anderen Agentur günstiger oder ich bin eben jetzt gerade nicht mehr bereit, in den Zeiten diesen Preis zu bezahlen. Ja, und damit wird ich sehe das Leben immer so als Pendel und das ist ja sehr stark ausgeschlagen in Richtung Arbeitnehmermarkt und wird jetzt wieder zurückpendeln. Da werden wir natürlich genau die gegenteilige Entwicklung sehen. Aber wir hoffen, also ich hoffe mal, dass wir uns in der Mitte irgendwie finden und die Mitte bedeutet eben, dass man sich halt von den Low-Performern trennt und die Leute, die wirklich die Agentur und den Umsatz und die Leistung hochgehalten haben, dass die in den Agenturen so lange gehalten werden, wie es irgendwie möglich ist und geht, weil es ja abstrus wäre, die Leute rauszuschmeißen. Dadurch wird sich das natürlich ein bisschen drehen und wieder dadurch auch normalisieren. Wenn jetzt also vorher die Gehälter immer ins Unermessliche gestiegen sind, dann wird sich das über die nächsten Monate ja auch rumsprechen, dass man jetzt nicht wieder überall das Maximum fordern kann, sondern dass sich Gehälter eben von 50.000 bis 70.000 Euro im Marketing, dass die gängig sind und dass das so die Spitze des Eisbergs ist, was man verdienen kann. Darüber hinaus wird es natürlich immer Bereiche geben mit Verantwortung oder im Vertrieb, wo deutlich mehr verdient wird. Aber es geht ja so um diese Regelerwartungshaltung von Menschen, die in Agenturen arbeiten. Und es wird auch darum gehen, dass es nicht selbstverständlich ist, einfach jedes Jahr zum Chef zu gehen und zu sagen, du, hier, ich will mal mehr haben, sondern genau andersrum vielleicht ein Schuh draus wird, dass die Chefs mal sagen, ja, wie sieht's denn aus mit Weihnachtsgeld oder mit Urlaubsgeld oder überhaupt mit Urlaubstagen? Lasst uns doch mal jetzt irgendwie die Ärmel hochkrempeln, damit hier ein bisschen mehr übrig bleibt. Und na klar wird dann auf der anderen Seite der Aufschrei groß sein von Leuten, die sagen, ja, aber mein Chef, der will immer nur die Rendite maximieren und denen geht's gar nicht ums Personal. Ja, das gibt auch schwarze Schafe. Aber auch wenn du einen guten Chef hast, der empathisch und sehr sozial für seine Mitarbeiter arbeitet, dann muss der sich auch dem Markt anpassen und wird so eine Forderung legitimerweise auch stellen können. Und dass sich das verändert, das finde ich schon sehr, sehr gut. Und damit normalisiert sich der Markt auch so ein bisschen. Der geht in die Richtung, wo alles so ein bisschen hingehen muss. Ja, was in jedem Fall passieren wird in dem Bereich, ist, dass sich die Agenturen auch nicht nur der wirtschaftlichen Lage ausgesetzt sehen müssen, sondern eben auch, und das kommt vielleicht als noch erschwerend hinzu, dass wir ja auch in dem Bereich der massiven Disruption von Seiten AI sind, also der künstlichen Intelligenz. Das ist vielleicht noch die deutlich größere Gefahr, weil eben viele Sachen automatisiert werden können und keiner aktuell weiß, was das genau ist. Viele Sachen, die jetzt als Effizienzsteigerung auch wieder von der Community in LinkedIn aufgebaut werden, ist ja nur die Hälfte der Wahrheit. Natürlich werden dir Leute erzählen, dass du bestimmte Bereiche automatisieren kannst, ohne darauf hinzuweisen, welche Folgen das in irgendwelchen anderen Bereichen hat. Also diese Kausalketten, die da vorliegen, die sind gar nicht so richtig entschlüsselt. Und dennoch werden viele Leute einfach probieren, viele Sachen zu automatisieren, was denn auch dazu führt, dass du auch weniger Personal brauchst als Agentur. Das ist vielleicht wieder so eine Sache, die aus Agentursicht vielleicht sogar relativ einfach ist, weil wenn du es schaffst, da Effizienzen zu heben und mit weniger Personal dieselben Umfänge und Umsätze zu fahren, dann kann das ja deinen Gewinn deutlich erhöhen, wenn die Personalkosten und die Payrolls reduziert werden. Aber es gibt eben die andere Seite, dass du als Mitarbeiter eben schon auch darauf achten musst, ob deine Stelle, und das meine ich jetzt so, nicht vielleicht durch AI in Zukunft übernommen wird. Wir haben das jetzt schon im Bereich vom Texting, wir werden das im Bereich der Grafik in Zukunft sehr stark haben. Videoproduktion wird auch dazu gehören. Also wenn du in diesen ganzen Bereichen unterwegs bist, gerade in der Content-Gestaltung in Agenturen, dann würde ich mir schon Gedanken machen. Das muss jetzt nicht unglaublich akut sein, aber ich glaube, dass es sehr, sehr schlau ist, ein eigenes Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie denn der Arbeitsplatz von morgen in so einer Agentur aussehen wird, wenn es um den Bereich Content geht und was dann gerade an Disruption durch AI erzeugt wird in diesem Bereich. Und deine Zukunft muss dann vielleicht nicht sein, Grafiker zu sein, aber vielleicht kannst du ja der Kopf sein, der diese Tools handelt, die später den Output im Bereich der AI-Tools liefern. Also mach dir frühzeitig Gedanken darüber, wie du dich da positionieren kannst, um auch schon, ich will das jetzt hier hinten nicht rausschneiden, aber ihr merkt schon, mit der Gesundheit ist noch nicht alles so richtig grün. Ich habe immer noch dieses Autoimmun-Ding und bei vielem Reden kommt das halt immer noch mal so ein bisschen durch. Also probier vor die Welle zu kommen, probier die Mehrwerte zu erzeugen oder auch erkennbar zu machen in der Agentur für die Dienstleistungen, die du vielleicht vorausschauend schon machst. Und das heißt eben nicht, dass du Dienst nach Vorschrift machst und jetzt vielleicht so einen 35-Wochen-Stunden-Job einfach machst, sondern investier halt vielleicht 10 Stunden in AI und probier innovative Lösungen für deine Agentur zu liefern. Präsentier die deinen Führungskräften, um dann zu zeigen, dass du der Mann der Stunde bist oder die Frau der Stunde bist, um bestimmte Abläufe halt zu kontrollieren in der Zukunft, ohne dass auf deiner Stellenbeschreibung immer Grafiker, Texter oder Videomann stehen muss oder Frau, immer auch Frau stehen kann. Also bereite dich darauf vor, dass der Markt da eben disruptiert wird. Jetzt kann es natürlich aber auch grundsätzlich wieder in der Agenturwelt sein, dass auch in-house meinetwegen so viel Effizienzen irgendwie eingeführt werden, dass ich immer weniger Dienstleistung brauche im Bereich Agentur. Und auch das wird dazu führen, dass die Agenturlandschaft sich ausdünnen wird und dann auch wieder Insolvenzen steigen werden. Also so grundsätzlich ist unglaublich viel Bewegung da drin und es führt alles dazu, und ihr habt es ja schon ein bisschen rausgehört, dass sich Agenturen sehr stark überlegen müssen, wo sie neue Produkte anbieten können, die sie am Markt platzieren. Ich höre das aus jedem Bereich, ich höre das auch in bestimmten Podcasts von anderen Online-Marketern, dass massiv daran gearbeitet wird, neue Angebote am Markt zu platzieren. Das ist immer noch so fokussiert auf Personal. Das wundert mich ein bisschen, also zumindest höre ich das so zwischen den Zeilen so ein bisschen raus, weil man natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern hat. Aber ich glaube, wenn man über AI redet, dann wird das nur begrenzt für eine gewisse Zeit einfach ein Beratungsangebot geben Und diese Effizienzen, die daraus entstehen, die werden aus meiner Sicht zumindest im Bereich von 2 bis 3 Jahren so hart werden, dass du ja schon an der Personalschraube und an deiner Payroll arbeiten musst. Ja, ich weiß selbst noch nicht für mich, welche Angebote da entstehen können. Ein Angebot will ich irgendwie mal rausstellen und das ist jetzt ein Bereich, der irgendwie für mich auf der Hand liegt und das ist die Kombination. Oftmals ist es ja die Kombination von bestimmten Feldern. Und ich würde jetzt mal sagen, SEO ist nicht tot, aber SEO wird sich ja sehr stark eindampfen. Es wird aber diese Notwendigkeit für SEO immer geben. Aber ich glaube, dass die jetzt immer stärker dahin geht, dass sie kombiniert wird mit anderen Bereichen. Also speziell der Bereich Authentizität und der Bereich EEAT, gerade im Bereich Your Money, Your Life, wird noch immer weiter oder immer mehr eine höhere Relevanz bekommen. Da glaube ich dran. Und deswegen sind Kombinationen von SEO als Basis in deinem Own Content mit Social Media, also in Bereichen, wo du zwar inhaltlich verantwortlich bist, aber dir der Inhalt eigentlich gar nicht gehört, weil du auf bestimmten anderen Plattformen publizierst, wie LinkedIn und Co., dass die Kombination sehr wirkungsvoll sein kann. Also sprich, ich baue mir alle Assets, alle Plattformen, alle Inhalte auf meinem Own Inhalt und sorge einfach dafür, dass diese Inhalte mit Besuchern versorgt werden, also distribuiert werden auf Plattformen wie LinkedIn, wie YouTube, wie andere Social-Media-Plattformen, TikTok meinetwegen, und sorge damit für Besucherströme, die dann ja auch Nutzersignale für SEO wieder auslösen und die nicht nur die Nutzersignale auslösen, sondern auch das Thema Aktualisierung oder Aktualität widerspiegeln, weil Leute, die eben klicken, auch einfach ein Interesse an dem Thema vielleicht haben und diese Themen dann vielleicht einen höheren Stellenwert bekommen im Zusammenspiel aller Themen mit anderen Komponenten von Themen, die da im Bereich von Evergreen-Content vielleicht so am Start sind. Wie man das austarieren kann, wie man das als Produkt skalieren kann, da bin ich noch am Überlegen. Aber die Kombination, glaube ich, kann sehr wirksam sein, gerade weil die YouTuber und die LinkedIn-Leute ja überhaupt nicht über SEO nachdenken. Das ist ja wirklich fatal. Die denken wirklich, dass der Inhalt da das Nonplusultra ist und dass da die Kunden rumliegen. Und das glaube ich gerade nicht, sondern ich glaube, dass die Zeit viel mehr da ist, einfach seine eigenen Inhalte zu pflegen und seine eigenen Plattformen für seine eigenen Kunden zu schaffen. Und was ich noch auch in der Kombination sehr stark finde, ist das Thema Authentizität und Erlebnis. In der Welt, die da entstehen wird und die, ich habe, glaube ich, vorhin in den letzten 37 Minuten unglaublich oft dieses Wort Effizienzsteigerung in den Mund genommen, dem entgegen steht ja genau Authentizität. Dass du dir Mühe gibst und Zeit investiert in das Thema Storytelling für dich selbst in einer authentischen Form. Und darüber auch ein Miteinander und Erlebnisse kreierst, die du nur auf der Plattform, die du baust, erzeugen kannst. Und da muss unglaublich viel Gehirnschmalz noch reingehen und Produktangebot reingehen, damit SEO dann noch eine Möglichkeit hat zu überleben. Weil nochmal, um es zu erklären, der Own Content, der dann auch optimiert sein muss, die Basis für alles darstellt. Auch für diese Plattform, die du dann zukünftig bespielst. Ja, also das zum Thema Angebot. Ich glaube, da muss massiv irgendwie investiert werden an Gehirnschmalz. Und ich muss mal sagen, dass ich den großen Vorteil darin sehe, dass die Angebote, die in Agenturen ja immer mit Personal verbunden waren, also alle Agenturen haben immer Zeit gegen Geld verkauft, die meisten zumindest. Manche davon haben auch noch Tools angeboten, die hatten noch ein anderes Renditemodell. Aber im Groben wurde immer Zeit gegen Geld angeboten, weil es ja eine Beratungsdienstleistung in vielen Bereichen auch ist. Und dieser Wandel und auch die Effizienzsteigerung in den Agenturen führt natürlich zwangsläufig dazu, hoffentlich, dass die Angebote so strukturiert werden, dass immer mehr Skalierungsmöglichkeit da drin ist und man sich als Agentur immer mehr von diesem Hebel Zeit gegen Geld lösen kann und dann vielleicht ja auch Tools geschaffen werden, die Angebote schaffen, wo man plötzlich einen anderen Wertstempel draufsetzen kann. Und das wäre, glaube ich, ein großer Schritt in Sachen Überleben, weil es ein massiver Unterschied ist, ob du als Firma 50 Prozent Rendite erzeugen kannst oder ob du 20% Rendite erzeugen kannst. Das macht dich in allen Belangen unglaublich viel freier und auch unglaublich viel entspannter, weil du diesen Druck halt später spürst. Das kann natürlich fatal sein, wenn du ihn überhaupt nicht spürst oder wenn du dann so lange ihn nicht spürst, dass du dann vom Markt und der Disruption überrollt wirst. Aber im Kern ist es so, dass natürlich der Anteil an ja, reiner Dienstleistung und an Personal geringer werden muss, was dann auch wieder dazu führt, dass viele mehr Leute freigesetzt werden, ja, dass die Payrolls aber auch ein bisschen entspannter aussehen. Da muss aber jeder selbst wissen, wie er das macht. Am Ende, glaube ich, werden die Agenturen nicht darum rumkommen, effizienter zu werden und weniger Personal zu beschäftigen. Ja, für alle Leute, die im Bereich Freelancing unterwegs sind, das kann gut sein, wenn du dir dieselben Überlegungen machst, wie ich gerade das gesagt habe bei den Agenturen. Personalmäßig bist du ja das einzige Risiko, weil du die einzigen Kosten verursachst. Ich glaube, dass Freelancing auch nicht so das Ideale ist, sondern ich muss sagen, in einem kleinen Boutique-Stil zu arbeiten, schafft einfach genau die Sicherheit, die man braucht. Gerade wenn man jetzt so an Krankheit oder Urlaub denkt, irgendwie ist es immer cool, wenn für eine gewisse Zeit der Karren einfach weiterfahren kann. Was ja nicht so ist, wenn du einfach Zeit gegen Geld auf Basis eines Freelancertums verkaufst. Wenn du da krank wirst oder dir irgendwas passiert, Urlaub geht vielleicht noch zu überbrücken, aber wenn du lange Zeit krank wirst, dann wird das halt ein Problem werden. Und dann hängt vielleicht irgendwie die Einnahmequelle deiner Familie davon ab, ob du da bist oder nicht da bist. Und Hand aufs Herz, die meisten Freelancer da draußen sind keine GmbHs oder irgendwelche anderen Gesellschaftsformen, sind persönlich haftbar. Und dann kann das ziemlich schnell für deine Familie ziemlich finster ausgehen. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, auch als Freelancer, werde zu einer GmbH oder zu einer anderen haftungsbeschränkenden Gesellschaft und ja, mach da deine Hausaufgaben und such dir ein paar Leute, um da Sicherheit zu projizieren. Ich glaube, das ist wichtig. Das sind zumindest meine Learnings, die ich aus der Selbstständigkeit immer gezogen habe und die mir auch ja eine gewisse Ruhe in dem Zusammenhang geben. Also sonst glaube ich, ist es jetzt vielleicht. Also ich würde vorsichtig sein, wenn ich jetzt als Freelancer eine Agentur aufbauen würde. Das würde ich vielleicht jetzt nur sehr begrenzt machen. Und ich würde mir überlegen, eben wie ich statt vielleicht in Personal zu investieren, eher in Tools investieren kann, um dadurch eine Skalierbarkeit und eine Effizienz zu bekommen, mehr Gewinn zu bekommen. Ich glaube, das ist schlauer. Renn einfach nicht dieser Mehr hinterher, dass viel Personal irgendwie so cool ist. Das ist nur begrenzt cool. Ja, okay, das zu dem Bereich. Ich will noch mal einen kurzen Ausflug machen, gerade in den AI-Bereich und jetzt abseits von den SEO-Agenturgeschichten. Nochmal, bevor ich jetzt da reingehe, wenn du da selbst Erfahrung hast oder wenn du selbst dich mit mir mal austauschen willst darüber, das muss ja auch nicht immer in Social Media sein, dann würde ich mich darüber freuen, dass du dich einfach mal bei mir meldest, weil ich persönlich unglaublich davon partizipiere, mir ein Gesamtbild irgendwie zu holen, indem ich mich mit vielen Leuten austausche. Und dir hilft es vielleicht auch, weil du dich dann nochmal neu und individueller orientieren kannst, weil eins ist auch klar, jedes Unternehmen, jede Firma ist individuell, hat andere Bedürfnisse, hat andere Produktangebote, andere Mitarbeiter. Und deswegen ist alles, was ich hier vorher gesagt habe, sehr, sehr pauschal formuliert. Ja, wenn du dich da austauschen willst, melde dich gerne bei mir. Okay, ich wollte ja nochmal sagen, eine kleine Erfahrung loswerden im Bereich von AI. Wie alle anderen von euch, die im Bereich Content unterwegs sind, habe ich ja die letzten Jahre so ein bisschen damit gespielt, im Bereich Text unterwegs zu sein, im Bereich Bild und im Bereich Video unterwegs zu sein. Das ist auch schon alles sehr cool und Teil meiner Arbeit. Was ich so umschifft habe, ist immer den Bereich Coding. Ich habe es zwar immer gelesen, dass da eine Menge möglich ist, aber ich habe immer gedacht, naja, das können nur Coder machen, damit effizient umgehen, weil die eben wissen, wie man den Code liest und eben auch checken können, ob das, was die AI da schreibt oder verfasst, ob das schlau ist oder ob das nicht schlau ist. Deswegen habe ich es immer so ad acta gelegt, bin selbst kein Coder und deswegen ja, war das für mich nicht so richtig präsent. Andererseits haben wir in dem, was wir selbst anbieten und in dem, was wir für die Kunden anbieten, auch sehr viel Angebote, wo, ja, meinetwegen so Sachen wie analysieren, kalkulieren, berechnen, auftauchen in Keyword-Kombinationen, wo wir über Jahre, ja gerade im Bereich Berechnen, Content geliefert haben, der gar keinen Rechner zur Verfügung gestellt hat. Und das macht in Teilen natürlich Sinn, weil das trotzdem rankt. Aber ob die Nutzerzufriedenheit da jetzt immer so richtig abgeholt wurde, wage ich mal zu bezweifeln. Weil wenn du bestimmte Sachen berechnen willst, dann hilft dir nicht, wenn ein Text darüber schreibt, wie du es berechnen könntest, sondern vielmehr würde dir helfen, dass es einen Rechner gibt, der bestimmte Sachen rechnet. Und ich glaube, das würde auch die entsprechenden indirekten Ranking-Signale und das Nutzerverhalten erzeugen. Und das hatte ich immer so auf der Pfanne. Natürlich war es aber immer so, dass auch so diese kleinen Tools immer mit Investitionen verbunden waren, die so im Bereich 1.000 bis 5.000 Euro gelegen haben, sage ich jetzt mal roundabout. Und das war mir einfach ein bisschen zu viel, war den Kunden oftmals auch zu viel, gerade weil der andere Content ja noch gerankt hat. Und in einem lichten Moment, muss ich sagen, habe ich gedacht, okay, was wäre denn, wenn ich einfach so kleinere Tools, so wie so einen Rechner, einfach mit der AI programmieren lassen könnte. Probier es doch einfach mal. Und habe mich an einem Sonntagnachmittag einfach mal hingesetzt und habe ChatGPT ein Tool schreiben lassen und war relativ überrascht, wie cool dieses Tool war. Also jetzt nicht hochtrabend tief, aber schon funktionsfähig, sagen wir mal cool gleich funktionsfähig, das ist vielleicht ein sehr geringer Anspruch an Funktionsfähigkeit, aber ich fand es schon mal cool, dass das ging. Ich fand es auch cool, dass mir das Tool gesagt hat, wie ich das zum Beispiel in WordPress einbaue, sodass es am Ende ein Plugin ist. Das ging sogar relativ einfach und ja, ich muss sagen, dass ich im Bereich der Tools jetzt unglaublich agil war die letzten Tage. Und die einfachen Tools wirklich ein gangbarer Weg war. Ob der oder ist auch in der Zukunft. Ob das jetzt dazu führt, dass die Codes, die daraus entstehen, ob die jetzt super sind. Ich glaube, jeder Coder würde darauf gucken und sagen, okay, da sind jetzt 300 Zeilen Code. Das könnte ich auch mit 150 machen oder 100. Das ist natürlich gegeben. Aber mir geht es ja in erster Linie darum, dass ich ein kleines Tool anbiete, was den Sinn einer Seite maximieren kann und dass ich dafür halt nur meine Arbeitszeit opfere oder die Arbeitszeit eines Mitarbeiters opfere und da einfach den Einkauf von meinetwegen ja 1.000 bis 5.000 Euro spare oder eben meinetwegen 500 Euro trotzdem dafür nehme, um meinen Zeitansatz im Endeffekt reinzuholen und trotzdem ein Tool habe. Also ob du was dafür nimmst, boah, musst du selbst entscheiden. Ich finde den Weg einfach klasse. Andererseits muss ich sagen, dass ich das dann irgendwie auch nochmal ein paar Tage später probiert habe mit so Tool-Ideen, die ich so seit Jahren einfach im SEO-Bereich in meinem eigenen Köcher drin habe. Und habe diesen Ausflug dann nochmal probiert. Und da war es schon tricky, muss ich sagen. Also es geht bis zu einem gewissen Maß ganz gut. Also du erzählst ChatGPT meinetwegen, was du haben willst und dann baut er das in den ersten Stunden denkst du, what, geil, dass er das so hinkriegt und dass das lauffähig ist, wirklich toll. Und dann hast du plötzlich, gerade wenn es so an den Bereich von Interaktionen geht oder irgendwelchen dynamischen Geschichten, dass das Ding sich völlig zerlegt. Und wenn du das denn zurücksetzen willst, mit allen Ständen, die du irgendwie hattest, dann hast du ja kein Protokoll von Veränderungen, was irgendwie angelegt wurde, sondern ChatGPT kann dann nur auf das zurückgreifen, was noch in seinem Tokenspeicher drin ist. Und das scheint nicht ausreichend zu sein. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt habe ich eher festgestellt, dass sich das Ganze, was du dann über Stunden gebaut hast, sich mit jeder Frage immer weiter aufgelöst hat. Und nachher war ich so frustriert, dass überhaupt nichts passiert ist, dass ich wirklich gedacht habe, nee, hier ist Ende. Also kleine, einfache Tools, die kann man bauen lassen, aber so etwas größere, etwas komplexere, die auch kausale Ketten haben und Abläufe haben, das funktioniert überhaupt noch nicht so gut. Und da habe ich jetzt einen Lichtblick für alle die, die das auch schon mal vielleicht mitgemacht haben. Weil ja diese Tools, soweit ich weiß, also diese AI-Tools immer darauf basierten, dass ein gewisses Gedächtnis da war, was von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich war und was in Token irgendwie so gekennzeichnet wurde. Also je mehr Token man hatte, umso mehr konnte sich ChatGPT auch merken, über all deine Chats hinweg. Aber auch auf Einzelchat-Basis, glaube ich. Ich glaube, das war so. Ich glaube, auf Einzelchat-Basis sind diese Token auch gerechnet gewesen. Und da gab es ja jetzt eine News in der letzten Woche, dass nämlich Altman gesagt hat, dass jetzt ChatGPT die Möglichkeit gibt, ein unendliches Gedächtnis zu verwalten und damit eigentlich die Tokengrenze aufgelöst wurde. Das ist möglich, ist aber in der EU noch nicht möglich. Wie es ja immer so ist, die rollen das erstmal eigentlich relativ weltweit aus, aber die EU ist ausgenommen, weil es ja immer noch darum geht, irgendwie ja unsere Datenschutzrichtlinien zu erfüllen. Ja, das ist noch ausgenommen, aber ja, wer da sich so ein bisschen auskennt, der weiß ja, mit einem VPN kann man das so ein bisschen umgehen. Und wenn du dich einfach mal in deinen Account über meinetwegen einen amerikanischen VPN-Zugang einloggst, dann wirst du sehen, dass in deinen Einstellungen einfach so ein Reiter da ist, der dieses unendliche Gedächtnis, das heißt ein bisschen anders, ich weiß jetzt nicht genau wie, aber der das einschaltet, ist, glaube ich, im Bereich Datenschutz und persönliche Einstellungen irgendwie, ist es der unterste Schieberegler, den du da benutzen kannst. Und dann steht es dir zur Verfügung. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt diese Tool-Ansätze nicht jetzt mit diesem unendlichen Speicher nochmal probiert, aber es könnte ja die Lösung sein, wenn vorher diese ganze Auflösung damit zu tun hatte, dass die Token irgendwie weg waren, dann ist das ja jetzt das Thema mehr oder weniger gelöst. Das muss ich nochmal ausprobieren. Mir war wichtig, dir vielleicht zu sagen, dass da eine schöne Content-Möglichkeit drin liegt, dass du ChatGPT eben auch zum Toolbau nutzt, wenn du entsprechenden Content anbietest. Oder du hattest immer mal eine Tool-Idee und hast die nicht umsetzen lassen, weil du gedacht hast, ist dir zu teuer. Ja, setz dich doch mal ran und probier das einfach. Ja, und eine zweite Sache, die ich noch irgendwie hier reinwerfen will, das ist vielleicht auch ein Bereich, der dann doch wieder in den Bereich SEO-Agenturen, groß oder klein, irgendwie mit reingeht und neue Angebote am Markt, ist der Bereich ChatGPT oder OpenAI Operator. Das gibt es von vielen Anbietern oder von einigen Anbietern da draußen auch. Gemeint ist damit das Angebot von AI-Agenten. Und das ist ja das, was viele SEOs gerade als die Zukunft sehen, dass digitale Agenten uns die Arbeit abnehmen werden. Und es gibt so ein Beispiel von dem Jörg Wukönig da draußen, der mal angefangen hat, OpenAI Operator, was nur zugänglich ist, wenn du dieses höchste Paket hast, was monatlich 200 Euro kostet, statt 20 Euro, dass er zum Beispiel angefangen hat, auf einem eigenen Projekt, also nicht auf einem Kundenprojekt, über den Operator einfach seine Alttexte optimieren zu lassen. Und das, was ich zumindest als Video gesehen habe, das ging schon ganz gut. Und das sind nur die Anfänge, dass jetzt meinetwegen OpenAI oder ChatGPT oder was immer auch dahin hängt oder in der Kombination daraus mit dem Wissen über die Nutzung von WordPress bedient und dann bestimmte Wissensstände einfach zusammenführt, wie zum Beispiel die Optimierung der Alttexte mit Hilfe von ChatGPT dann umzusetzen. Ich muss sagen, das ist alles noch ein bisschen langsam. Nicht ganz so langsam wie zurzeit die Grafikgenerierung über ChatGPT. Aber es zeigt ja, dass das möglich ist. Und wenn diese Abläufe mit entsprechender Rechenpower auch beschleunigt werden können, dann ist das natürlich die Zukunft. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Seite anlegen kann in WordPress mit einem Bild, was ich irgendwie dann doch noch erstelle, irgendwie, indem ich sage, also faktisch könnte ich ja sagen, was ich haben will, könnte eine Vergleichsseite angeben und erstmal kann mir der Operator dann grundsätzlich ein WordPress-Theme anlegen, was grafisch so aussieht, wie ich es brauche, kann auch die Erweiterung haben, die ich so brauche. Also die Anwendungsmöglichkeiten, wenn man mal so darüber nachdenkt, die sind ja unglaublich groß. Also unglaublich groß. Und auch wenn das jetzt noch langsam ist und vielleicht auch fehleranfällig ist und oftmals jetzt vielleicht auch halluziniert wird, also so weit zumindest, dass ich das jetzt nie auf Kundenprojekten probieren würde, so kann man sich aber doch ausmalen, wenn man einfach mal mit einem offenen Auge dahin guckt, was in so 2, 3, 4, 5 Jahren möglich ist. Krass, kann ich nur sagen. Und das alles, diese ganze Entwicklung wird dazu führen, dass sich der Agenturmarkt und überhaupt der ganze Markt im Bereich Online-Marketing völlig verändern wird. Wo wir rauskommen, du, ich hab keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und ein Verständnis dafür zu bekommen, welche Angebote dann möglich sind. Du musst natürlich immer diesen Mittelweg finden zwischen Spielerei und was kann ich effizient nutzen. Du musst ein bisschen spielen, aber übertreib's einfach nicht mit dem Spielen, weil das am Ende dir dann deine Zeit kostet und du musst, also alles ist darauf ausgelegt, einen höheren Gewinn zu erzeugen am Ende des Tages. Und darauf muss es ausgelegt sein und das schaffst du nicht, indem du deine Zeit verbrennst, sondern indem du so schnell wie möglich Sachen erzeugst, die dir mehr Gewinn und mehr Effizienz ermöglichen. Das ist der Trick dabei und den Mittelweg, den musst du für dich persönlich finden. Ja, meine Lieben, das war ein kleiner Ausflug in die Welt der Agenturen. Ich werde es auch immer wieder aufnehmen, weil ich denke, dass das wichtig ist und werde Veränderungen, die ich so mitkriege in Form von News und so, auch immer da einfließen lassen. Wenn ihr da, wie gesagt, noch Meinung zu habt, wenn ihr euch mal mit mir austauschen wollt zu diesem Thema, dann ja, verbindet euch einfach mit mir und pingt mich einfach mal an. Ich glaube, ich bin ganz gut im Netz über die sozialen Medien und auch so zu erreichen. Und dann würde ich mich über den Austausch freuen. Sonst ja, werde ich jetzt hier noch ein, zwei Folgen in diesem Format aufnehmen, euch also einbahnstraßenmäßig berieseln. Und erst dann, wenn wir dann im neuen Office sind, so, ich meine, ja, wir ziehen jetzt am 1.5. nicht ein. Wir kriegen da faktisch die Räumlichkeiten, dann müssen wir noch renovieren, dann müssen wir die ganzen Plünnen noch rüberbringen, uns da wohnlich einrichten. Dann kommt die Campix und dann, ja, irgendwann im Juli oder so werden wir dann irgendwie, glaube ich, arbeitsfähig sein. Und ab dann wird es auch dann wieder neue Formate geben und dann wird es aber auch Interviewformate wieder geben, weil ich glaube, dass das schlauer ist, einfach so ein bisschen das allgemein ein bisschen breiter zu erzeugen und zu beleuchten. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco Tschüssikowski. Wait.